Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir streiten uns heute mal ein bisschen, und zwar übers Streiten, und zwar mit Blick auf das Thema Generation.
Man darf in solchen harten Auseinandersetzungen, wie sie in solchen Themenbereichen geführt werden, nicht allzu empfindlich werden.
Eine junge Generation weltweit geht gerade für Klimaschutz auf die Straße, für den Erhalt des Internets, gegen die Urheberrechtsreform und kriegt dafür ziemlich viel Gegenwind, wird teilweise sogar diffamiert dafür. Auf der anderen Seite gibt es dann Drohungen gegen Politiker, die diese Urheberrechtsreform aufgesetzt haben. Irgendwie bröckelt da gerade so ein bisschen was im Diskurs. Aber ob das jetzt ein Generationenkonflikt ist, der da entbrannt ist, wir gucken uns diese Bruchlinien gleich mal genauer an. Und wir beschäftigen uns mit fortwährenden Bruchlinien des Nahen Ostens. Raketen der Hamas, die auf Israel fliegen, das seinerseits mit Luftschlägen antwortet, wobei die Raketen will die Hamas gar nicht gefeuert haben. Das ist ein bisschen merkwürdig alles. Wir schauen deshalb gleich genauer hin. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Moin.
Das ist Greta Thunberg, Anfang des Monats in Hamburg bei den Fridays for Future Demos.
I am very proud to stand with you here today in Hamburg.
Jeden Freitag gehen SchülerInnen auf die Straße, um für Klimaschutz zu protestieren. Und an diesem Wochenende waren dann auch noch Tausende auf der Straße, um gegen die EU-Urheberrechtsreform zu protestieren, die heute dennoch beschlossen wurde. Die Europaabgeordnete Julia Reda, Piratenpartei, hat in ihrer Stellungnahme im Parlament das hier gesagt.
Das Tragischste an diesem Vorgang ist, eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert. Die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen.
Also Politikverdrossenheit gemacht vom Europaparlament. Ich habe darüber mit Peter Kapern gesprochen, unserem Korrespondenten in Brüssel und einem sehr geschätzten Kollegen, wenn es darum geht, ein bisschen in Gedankenreiberei zu gehen. Also Peter, junge DemonstrantInnen, denen die Legitimation abgesprochen wird, die verdrossen gemacht werden, statt sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen. Warum ist das so?
Also den letzten Halbsatz, den du da gerade gesagt hast, den würde ich mal in Frage stellen.
Na.
Statt sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass sich alle, die wirklich jetzt an dieser Entscheidung beteiligt waren heute im Europaparlament oder auch alle, die sich ernsthaft mit dem Thema Klimawandel und Proteste gegen das Nichtstun der Politik auseinandersetzen, dass die sich sehr wohl mit Argumenten und Tatsachen und Meinungen auseinandersetzen. Aber trotzdem, was ich zugestehe, da gibt es ganz offenbar gerade eine ganz große Dünnhäutigkeit und auf beiden Seiten auch eine ganz große Neigung, die beleidigte Leberwurst aufzuführen. Ich erzählte mal eine Anekdote aus unserem Studio hier in Brüssel. Hat sich heute Mittag abgespielt, als wir uns zum Mittagessen hier an den Tisch gesetzt haben. Da hat dann jeder sein Butterbrot ausgepackt und auf dem Tisch lag die Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Das war heute Mittag dann bedauerlicherweise das erste Mal, dass ich Gelegenheit hatte, da drauf zu gucken. Und vorne drauf eine wunderbare Zeichnung von Greta und Lenz, den beiden Karikaturisten. Da steht also eine alte Dame zufrieden mit einem Farbeimer vor einer Wand, auf die sie gerade geschrieben hatte: Erst wenn der letzte Download gemacht, die letzte Ladestation tot ist, werdet ihr jungen Strohköpfe merken, dass das Internet nicht satt macht. Das ist natürlich eine satte Anspielung auf diese angebliche Weisheit der Cree-Indianer, die vor 30, 40 Jahren immer die Runde machte aus dem Mund von Umweltschützern. Du weißt schon, was ich meine. Erst wenn der letzte Baum gefällt und so weiter und so weiter. So, diese Grüne, die damals diesen Satz im Mund geführt hat, das ist heute eine grauhaarige Oma und die haut diesen Internetaktivisten diesen Satz um die Ohren. Eine wunderbare Karikatur.
Aber das
ich habe
doch
mich
genau
totgelacht, als ich
die
das gesehen habe. Aber
jetzt pass auf.
Ja. Und unser Volontär, der wunderbare Alexander Moritz, der zurzeit hier bei uns im Studio arbeitet, der hat da drauf geguckt und war so entrüstet über die Respektlosigkeit und die Überheblichkeit, die daraus spricht. Nein, aber man muss doch bitte noch mal über sowas lachen können. Es ist doch einfach nur ein normaler politischer Prozess, in dem sich dann am Ende des Tages, wie heute geschehen im Europaparlament, Mehrheiten durchsetzen.
Aber es ist doch nicht witzig, wenn sich da CDU-Politiker hinstellen und davon sprechen, dass die Demonstrierenden auf der Straße von Google oder anderen Internetkonzernen bezahlt seien. Das ist doch Diffamierung.
Nicht. Aber das ist doch in der politischen Auseinandersetzung nicht neu. Ich habe vor 40 Jahren, annähernd 40 Jahren, nicht ganz, es war 1982 im Bundestagswahlkampf, auf dem Domplatz in Münster gestanden. Damals kam Helmut Kohl, um dort Wahlkampf zu machen. Und das war gerade zu den Hochzeiten der Flick-Affäre. Und da haben wir da alle mit 10-Mark-Scheinen in der Hand vor seinem Sprechpult gestanden, haben mit 10-Mark-Scheinen gewunken, um ihn lächerlich zu machen als Empfänger dieser Spenden. Andere meinten Schmiergelder von Flick. Und er hat dann natürlich auch ausgerufen, dass ihr alles, dass wir da unten alle bezahlte Demonstranten seien. Politische Auseinandersetzung ist hart und man darf dann auch nicht zu feinfühlig sein, glaube ich. Wenn wir beispielsweise mal auf die stärkste Aktivistin der Internetfront im Europaparlament schauen. Die hat dann heute Morgen in ihrer Rede etwas gesagt, das hat mich echt ein bisschen fassungslos gemacht. Mhm. Sie hat gesagt, da würde jetzt eine ganze Generation desillusioniert, wenn die erfahren würden, dass ihre Stimmen nicht zählen würden und dieses Gesetz dann so verabschiedet würde, wie sie es nicht wollen. Also weißt du, Ann-Kathrin, da habe ich mir dann überlegt, als ich damals in den Bonner Hofgarten gegangen bin mit 100.000 anderen, um gegen die NATO-Doppelbeschlüsse und die Nachrüstung zu demonstrieren, da haben wir nicht gesagt, und wenn die jetzt trotzdem die Raketen aufstellt, dann werden wir uns von der Politik abwenden und spielen nicht mehr mit. Nee, wir haben uns damals vorgenommen, dass wir denen dann erst recht Feuer unterm Hintern machen. Also ich finde, ein wenig mehr Resilienz bei den jungen Leuten würde da nicht schaden.
Aber ist es nicht inzwischen auch eine bisschen andere Zeit als damals? Also ich kann schon verstehen, dass du diesen Vergleich aufmachst, aber gleichzeitig finde ich halt auch, dass die heutige Generation, diejenigen, die jetzt erwachsen werden, die jetzt zum ersten Mal zur Wahl gehen dürfen, dass die einfach in einer ganz anderen Weltkonstellation zurechtkommen müssen, als ihr das früher musstet. Für euch galt noch das Versprechen, dass irgendwann ein besseres Leben auf euch zukommt. Die jetzige Generation steht mit einem Planeten da, in dem Nationalismus zunimmt, in dem der Klimawandel um sich greift. Also schon eine nicht mehr ganz so rosige Zukunft vor und innen liegt.
Auch an Katrin, weißt du, ich will jetzt nicht jammern und mein Alter allzu sehr heraushängen lassen, aber wir waren damals konfrontiert damit, dass wir befürchtet haben, dass die gesamte Menschheit mit einem Atomkrieg ausgelöscht werden könnte.
Ja, wir doch auch.
Also das mit dem Versprechen auf ein automatisch besseres Leben, das war damals so rosig auch nicht. Nein, was ich doch sagen will ist, man darf in solchen harten Auseinandersetzungen, wie sie in solchen Themenbereichen geführt werden, nicht allzu empfindlich werden. Weißt du, dass der Berichterstatter im Europaparlament, der Herr Voss, mit Morddrohungen überzogen wird, das kann einem Sorge machen.
Mm, absolut.
Dass Unionspolitiker, die das mitbekommen, dann auch quasi alle Rückhaltung fahren lassen und den Demonstranten, die am vergangenen Wochenende gegen die Urheberrechtsreform demonstriert haben, unterstellt, sie seien bezahlt. Ja, das ist natürlich ein krasser Fehler, eine krasse Fehlleistung dieser Politiker. Aber bitte doch noch nicht der Weltuntergang.
Also haben wir hier, wenn ich dich richtig verstehe, gar nicht unbedingt einen Generationenkonflikt, sondern wir haben eher einen Diskurskonflikt, ein Problem damit, wie wir miteinander politisch streiten?
Ich glaube, wir haben hier ganz, ganz viele unterschiedliche Konfliktlagen. Natürlich haben wir es mit unterschiedlichen Weltsichten der 15- bis 20-Jährigen und der 50- und 60-Jährigen zu tun. Ja, das ist so. Wir haben es auch mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen zu tun. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das auf ein Alt-Jung-Schema zu reduzieren, trifft die Sache nicht. Ich habe heute Bilder aus Straßburg gesehen. Vor dem Parlamentsgebäude in Straßburg haben junge Künstler, Musiker, Schriftsteller demonstriert. Von denen war auch keiner über 25 nach den Bildern, die ich da gesehen habe. Und die haben für die Annahme der Urheberrechtsreform demonstriert, weil sie sagen, ich will von meiner Arbeit auch leben können, auch in Zukunft noch. Ich will das nicht alles umsonst hergeben. Also wir haben unterschiedliche ökonomische Interessen, wir haben Altersansichten, Altersperspektiven auf das Leben. Wir haben auch unterschiedliche nationale Perspektiven. Also beispielsweise legen die Franzosen auf diese Urheberrechtsreform viel, viel mehr Wert als die Deutschen, ganz offensichtlich, weil die beispielsweise allesamt der Ansicht sind, dass ihre nationale französische Filmindustrie, die sie wirklich mit großer Begeisterung unterstützen und deren Filme sie konsumieren, dass die geschützt werden muss dafür, dass das einfach geflöht und genassauert wird im Internet. Wir haben es da mit ganz, ganz vielen Konflikten zu tun in einer ganz wichtigen Frage. Aber trotz allem, man muss am Ende des Tages akzeptieren, dass es Mehrheitsentscheidungen gibt. Und wenn ich mir beispielsweise einen der jüngsten Tweets von Julia Reda anschaue, in dem sie schreibt, dass die Mehrheit im Europaparlament die Urheberrechtsreform heute Mittag abgenickt hätte. Das ist diffamierend gegenüber Abgeordneten, die sich durchaus eine Meinung gebildet haben. Und wenn sie sagt, Julia Reda, Änderungsanträge seien nicht zugelassen worden, dann klingt das so, als hätte dort irgendeine finstere Macht eingegriffen und in die Verfahren eingegriffen. Nein, die Mehrheit des Parlaments hat gesagt, wir wollen die Urheberrechtsreform verabschieden und wir wollen sie genau so verabschieden, wie sie auf dem Papier steht, ohne Änderungsanträge. Und das ist legitim, dass es in einem Parlament Mehrheitsentscheidungen gibt. Das muss auch eine Julia Reda dann verstehen.
Weil Mehrheitsentscheidungen nun einmal ein Kernelement unserer Demokratie sind. Darauf fußt unser System. Und doch stelle ich mir die Frage, ob uns vielleicht, du hast gerade die unterschiedlichen Gemengelagen, die unterschiedlichen Interessen ja aufgelistet, ob uns gerade dieses Digitale in seiner ja nochmal viel größeren Komplexität, die vielleicht auch der oder die Einzelne gar nicht so hundertprozentig durchblickt, das nehme ich übrigens auch für mich selbst in Anspruch, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da alles immer hundertprozentig verstehe, ob uns gerade diese Komplexität auch dann in unseren Auseinandersetzungen nochmal vor ganz besondere Herausforderungen bei diesen Erkenntnis- und Diskussionsprozessen stellt.
Also wenn ich jetzt nochmal mit dem Verweis auf die Anti-AKW-Bewegung beispielsweise kommen kann. Ich bin nicht sicher, ob alle Demonstranten, die nach Brockdorf gefahren sind, damals die physikalischen, technischen Prozesse in einem Atomkraftwerk verstanden haben. Mhm. Auch das ist nicht neu. Wir müssen allerdings, und damals war die Stimmung ja ähnlich aufgeheizt wie heute, wir müssen aufpassen, dass wir sozusagen auf dem Boden unserer Verfahrensweisen bleiben. Denn sonst entstehen da wirklich gesellschaftliche Wunden, die dann nur noch ganz schwer zu heilen sind.
Was meinst du mit Boden der Verfahrensweisen?
Naja, beispielsweise, dass man Mehrheitsentscheidungen in einem Parlament akzeptiert und nicht hingeht und sagt, alle die, die jetzt der Meinung sind, dass diese Urheberrechtsreform, so wie sie in jahrelanger Arbeit entwickelt worden ist, dass die richtig ist, dass man die diffamiert als Abnicker von etwas, was sie nicht verstanden haben.
Wobei man ja auch sagen muss, dass wir nach wie vor ja auch noch in einem gewissen Entscheidungsprozess uns befinden, weil jetzt müssen ja die einzelnen Mitgliedstaaten in die nationale Umsetzung gehen. Also eigentlich geht der politische Prozess jetzt ohnehin weiter, also auch die politische Diskussion.
Naja, das ist zu erwarten, zumal ja in Deutschland die beiden großen Regierungsparteien, also Union, CDU, CSU auf der einen Seite und SPD, kalte Füße bekommen haben, weil ja beispielsweise die Parole kursiert nie wieder CDU. Da sind dann die Spitzenpolitiker der Union hellhörig geworden und haben gedacht, oh Gott, was machen wir jetzt, wenn uns die jungen Leute weglaufen? Die SPD führt da ja ein, ja, wie soll man das sagen, besonderes Lavieren auf. Justizministerin Katharina Barley hat heute als allererste per E-Mail bedauert, dass diese Urheberrechtsreform so angenommen worden ist. Dabei war sie diejenige, die im Namen der Bundesregierung ihr grünes Licht gegeben hat für genau diese Urheberrechtsreform vor ein paar Wochen. Ich glaube, auch da muss man analytisch drauf schauen, gucken, was da politisch passiert und dann kann man schon erkennen, was dahinter steckt.
Und Interessen offenlegen, was ja nun mal unser Job ist. Ich danke dir fürs gemeinsame Nachdenken, Peter. Raketen auf Tel Aviv, abgefeuert aus dem Gazastreifen. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Gestern dann aber wieder eine Rakete, die in einem Haus in einem Ort nördlich von Tel Aviv einschlug und dort mehrere Menschen verletzt hat. Israel hat dann gestern prompt reagiert mit Luftangriffen auf, so sagt es das Militär, Stützpunkte der Hamas im Gazastreifen. Und mitten in all dem erkennt US-Präsident Donald Trump die Golanhöhen formell als Teil Israels an. Obwohl die ja eigentlich Teil Syriens sind, wenn auch seit Jahrzehnten besetzt. Und dann passiert all das auch noch mitten im israelischen Wahlkampf. Das sind viele thematische Stränge, die es jetzt ein wenig zusammenzubilden gilt. Und das habe ich zusammen mit Benjamin Hammer versucht, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Und zuerst müssen wir mal auf diese Raketen schauen, die da eben zuletzt abgefeuert wurden, insbesondere die gestern. Denn da sagt die Hamas, die jetzt ja in Israel dafür verantwortlich gemacht wird, Moment, das waren wir gar nicht.
Das hat schon ein bisschen was Absurdes, denn die Hamas hat dann irgendwann inoffiziell gesagt, das waren wir nicht. Dann haben die Israelis gesagt, Moment mal, diese Rakete ging von einer Basis von euch im Süden des Gazastreifens aus. Und dann hieß es später inoffiziell von der Hamas, das war das schlechte Wetter, was diese Rakete zum Abschuss gebracht hat. Und dann erinnerten wir uns alle, vor 12 Tagen gab es sowas schon mal. Zwei Raketen auf Tel Aviv. Und da hat die Hamas ebenfalls mitgeteilt, das war ein Versehen. Und naja, also hier in Israel gibt es A, die Skeptiker, die sagen, das glauben wir nicht mehr, und B, dann so etwas wie ein Galgenhumor. Also gestern auf Twitter lief dann oft der Spruch, dass wohl der Praktikant mal wieder einen falschen Knopf gedrückt habe. Klingt erstmal lustig, aber diese Rakete war natürlich nicht lustig. Jetzt fragen wir uns, wie kam es zu der Rakete? Mhm. Und möglicherweise spricht die Hamas da nicht mit einer Stimme. Man könnte auch sagen, möglicherweise hat die Führung der Hamas nicht alle Stützpunkte und alle Akteure unter Kontrolle. Das sind Spekulationen, aber in dieser unklaren Phase, weil es um so viel ging, müssen wir das mal durchgehen. Also möglicherweise gibt es Teile der Hamas, die nicht einverstanden sind mit dem Kurs der Führung. Möglicherweise spielt auch Iran eine Rolle. Der Iran, sowas wie der Erzfeind Israels, der möglicherweise eine Anweisung gegeben hat, schießt mal diese Rakete ab. Möglicherweise ist sich auch die Führungsriege der Hamas nicht einig. Das Problem für uns Journalisten ist, wir werden vermutlich nie eine Antwort auf diese Fragen finden. Weil es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Investigativjournalisten im Gazastreifen die Möglichkeit haben, wie das vielleicht in Europa der Fall wäre, sich da jetzt hinterzuklemmen und das zu recherchieren. Also möglicherweise werden wir nie erfahren, wer, warum diese Rakete abgeschossen hat.
Und das sind ja jetzt auch Unwägbarkeiten, mit denen die israelische Regierung irgendwie klarkommen muss. Die hat schon deutlich gemacht, dass sie sich gegen Raketenangriffe immer wehren wird. Und es wurden jetzt ja auch schon Panzer an der Grenze zum Gazastreifen aufgestellt. Wie groß ist denn da derzeit die Gefahr, dass daraus ein Krieg wird? Wie schätzt du das ein?
Also, wenn wir uns die vergangenen Gaza-Kriege anschauen, dann muss man sagen, diese Kriege können entstehen, die können schnell entstehen. Da kommt dann eins aufs andere, auch wenn alle Akteure vorher immer wieder beteuern, wir wollen keinen Krieg. Das ist diesmal auch so. Und ich bin ganz ehrlich, es hat jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder den Moment gegeben, wo ich gedacht habe, jetzt wird's ernst, jetzt könnte es bald soweit sein. Ein Beispiel: hätte die Hamas heute Nacht Raketen wieder auf Tel Aviv gefeuert, das ist für die Israelis schon sowas wie eine rote Linie, dann hätte das zum Krieg führen können. Aber diese Raketen kamen nicht, und man muss sagen, beide Seiten, Israel und die Hamas, haben eigentlich gar kein Interesse an so einem Krieg.
Wenn du sagst, Tel Aviv ist sowas wie eine rote Linie, warum?
Ja, weil das immer noch das Symbol ist für ein funktionierendes Land. Da beschweren sich die Bewohner im Süden Israels am Gazastreifen auch regelmäßig drüber. Die sagen, wir haben hier seit Jahren immer wieder mit Raketen- und Mörserbeschuss zu kämpfen. Wir haben 15 Sekunden, manchmal auch nur 8 Sekunden bei Alarm, um uns in Sicherheit zu bringen. Und die Politik nimmt das nicht ernst. Es ist halt so, Tel Aviv ist das Symbol dafür. Man sagt ja auch manchmal, Tel Aviv ist eine Blase hier im Nahen Osten. Tel Aviv ist das Symbol dafür, dass in Israel es ein relativ normales Leben gibt, trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Und man muss auch sagen, vom Gazastreifen und auch ja, vom Elend dort spürt man nichts in Tel Aviv. Das ist eine auf den ersten Blick weitgehend normale Stadt am Mittelmeer. Hier gibt es die ganzen Start-ups, hier gibt es den ganzen Wirtschaftsboom zu sehen. Und wenn also eine Raketen auf Tel Aviv abgeschossen werden, dann steigt, weil ja auch hier so viele Menschen leben im Zentrum des Landes, der Druck auf die Politik zu sagen, das lassen wir uns nicht gefallen.
Nun stehen ja bald Wahlen an in Israel. Vor dem Hintergrund, ist das eher so ein Punkt, der eine kriegerische Auseinandersetzung wahrscheinlicher werden lässt? Oder hat vor dem Hintergrund eigentlich die israelische Regierung gerade so gar kein Interesse an einer Eskalation?
Beides. Also der Punkt ist, dass die Konkurrenten von Benjamin Netanyahu, von rechts und auch aus dem Zentrum, das natürlich jetzt schon nutzen, um zu sagen, lieber Wähler, guck dir mal den Netanyahu an, der unternimmt nicht genug, um euch zu beschützen. Netanyahu hat sich, so hören wir, und das ist mein Eindruck, schon in der Vergangenheit auf Deals mit der Hamas eingelassen, auf inoffizielle Deals. Er hat zum Beispiel zugelassen, dass über Katar Geld, Bargeld in den Gazastreifen gelangt. Und da ist der Vorwurf, er unternimmt nicht genug. Das hat heute zum Beispiel auch wieder der Bildungsminister gesagt, Naftali Bennett. Der hat gesagt, falls es so eine Waffenruhe geben sollte, dann wäre das peinlich. Das führt nur zu mehr Raketen. Jetzt könnte man meinen, okay, der Druck auf Netanyahu im Wahlkampf steigt jetzt in einen Krieg zu ziehen. Aber nein, denn man muss sagen, so ein Krieg würde bedeuten, mit großer Wahrscheinlichkeit israelische Bodentruppen im Gazastreifen. Und das würde wiederum bedeuten, dass wir bald dann Fernsehbilder sehen würden von israelischen Särgen, in denen gefallene Soldaten liegen. Und das wiederum befürchtet wohl auch Netanyahu, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber davon gehe ich aus, wären dann Bilder, die ihm schaden würden im Wahlkampf. Also, Netanyahu nimmt gerade eher in Kauf, möglicherweise von manchen Kritikern als schwach dargestellt zu werden. Er kann aber auch sagen, ich habe die Krise mit Gaza, mit der Hamas unter Kontrolle gehalten, ohne Israel erneut in einen verlustreichen Krieg zu führen.
Also lieber keine Bilder produzieren, die schaden. Lass uns über Bilder sprechen, die gestern produziert wurden, die ihm vielleicht nützen können, und zwar Bilder zusammen mit Donald Trump. Donald Trump hat gestern offiziell, formell die Golanhöhen als Teil Israels anerkannt, was ja politisch schon hochgradig umstritten ist, weil eigentlich, und das sagen auch die Vereinten Nationen, gehören die Golanhöhen zu Syrien. Sind schon seit vielen Jahren durch Israel besetzt. Magst du uns vielleicht noch mal einen kurzen historischen Abriss geben?
Ja, also nach der Staatsgründung Israels 1948 bis 1967 kam es dort, nördlich vom See Genezareth, auf den Golanhöhen, an den Golanhöhen, immer wieder zu Kämpfen, zu Spannungen zwischen Israel und Syrien. Dort waren die Syrer bis 1967. Dann der Sechstagekrieg, der ja hier in Israel so etwas wie ein Mythos ist. Israel hat riesige Gebietsgewinne gemacht in diesem sehr kurzen Krieg und unter anderem eben auch die Golanhöhen von Syrien erobert. Und dann war relativ klar, aus israelischer Sicht, hier gehen wir nicht mehr weg, denn die Golanhöhen, sagt schon der Name, ein Gebirgsmassiv, von dem man, das ist die israelische Perspektive, sehr gut runterschießen könnte auf Israel, auch wenn das jetzt ein bisschen salopp klingt. Und das ist das israelische Argument, wir müssen hier bleiben. Und das sagt ja auch Trump, dass diese Anerkennung von Israels Souveränität Israels Sicherheit diene. Und dann ist es so, dass die meisten Israelis, im Grunde genommen fast alle Israelis sagen, das ist Israel, das ist ein völliger Alltag für uns, da hochzufahren, zum Skifahren und in den Urlaub. Aber naja, also Donald Trump möchte hier das Völkerrecht aushebeln, hat das Völkerrecht ausgehebelt, denn es ist nach wie vor eben Syrien. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht kann man sich irgendwann mal in Verhandlungen einigen und sagen, hey, seien wir realistisch, das ist nun mal jetzt Teil des israelischen Territoriums. Aber, und das zeigen ja auch die Reaktionen von sehr vielen Ländern, mal ebenso im Weißen Haus was zu unterschreiben und zu sagen, das ist jetzt Israel. Dann hat der Netanyahu gestern noch Rotwein mitgebracht von den Golanhöhen. Das war natürlich auch ein Symbol, um zu sagen, hier, schau mal her, israelischer Wein von den Golanhöhen. Naja, völkerrechtlich ist es eben kein israelischer Wein.
Aber hoher symbolischer Akt, du hast die Reaktionen schon angesprochen. Ich glaube, insbesondere die Türkei ist gar nicht so richtig im News, also von Syrien jetzt mal ganz abgesehen.
Ja, genau. Und jetzt muss man sagen, es ändert sich jetzt erstmal wirklich, wenn wir konkret die Tagespolitik uns anschauen, ändert sich erstmal nichts durch diese Anerkennung. Aber es ist ja so, der Donald Trump spricht ja immer wieder vom ultimativen Deal, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, den er schaffen möchte. Das wirkt aktuell unrealistisch und in weiter Ferne. Aber eigentlich sind sich alle einig, wenn es einen Frieden geben soll zwischen Israelis und Palästinensern, dann geht das nur mit der Unterstützung der arabischen Nachbarstaaten und der Türkei. Und mit so einer Maßnahme, dass Trump mal eben wieder Außenpolitik mit Unterschrift und Tweets macht, schafft er natürlich Misstrauen und er bräuchte Vertrauen und verliert immer mehr in der arabischen Welt und in der Türkei den Ruf, den Anspruch, den er eigentlich hat, dieser ultimative Vermittler zu sein. Und das sind eben jetzt die Bedenken im Moment, könnte der ganzen Region langfristig schaden, einen Frieden noch weiter erschweren und für Unruhe sorgen.
Benjamin, vielen Dank für diese Einschätzung.
Gerne.
Der Tag am 26. März 2019. Wir haben über das Urheberrecht, die EU-Reform, jetzt nicht inhaltlich gesprochen, weil Philipp das in der Episode am vergangenen Freitag gemacht hat. Das war der, muss ich nachgucken, der 22. März. Wer also nochmal inhaltlich mehr wissen möchte über diese Reform, dem empfehle ich dann die vorletzte Folge. Fragen, Feedback, Anregungen gerne wie immer per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.